Wenn wir heute wieder darüber sprechen, was sind gerade Angelegenheiten des Studierendenrats der Martin-Luther-Universität hier in Halle, dann können wir ja gerade von einem Erfolg sprechen. Nämlich hat der Stura lange Zeit gefordert, die maximale Anzahl sozusagen der Prüfungsversuche, die Beschränkung davon, die muss aufgehoben werden. Dieser Forderung ist die Uni jetzt gerade nachgekommen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also sozusagen im Konkreten, dass die studentischen SenatorInnen einen Antrag gestellt haben im Senat und der also am 10. Juni angenommen wurde. Also als Stura machen wir oft eher sowas wie, wir entwickeln Positionen, tragen die dann an die Uni heran, weil wir sozusagen die Studierendenschaft vertreten als eigenständiges oder als eigenständigen Bereich. Und die Uni sagt dann ja oder nein, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die studentischen Mitglieder in den Gremien, Senat, Fakultätsrat auch Einträge stellen. Und in dem Fall hat, glaube ich, sozusagen eine Mischung aus dem, was wir gemacht haben und dem, dass die den Antrag gestellt haben und die ProfessorInnen da auch im Senat überzeugt haben, den Ausschlag gegeben, dass das dann auch beschlossen wurde, sozusagen als offizieller Beschluss. Da ist ja eine Professorenmehrheit drin im Senat und das heißt auch einige der sogenannten Statusgruppe 1 haben dann für diese Änderung gestimmt und für den Beschluss erstmal grundsätzlich zu sagen, dass Freiversuche stattfinden.
Vielleicht auch nochmal nachgefragt. Es ist ja interessant zu sehen, wie studentische Mitbestimmung vielleicht auch funktioniert, eben dadurch, dass es auch eine studentische Vertretung gibt in diesem Senat. Jetzt die Frage, gilt sozusagen dieser Beschluss jetzt dauerhaft oder ist es was, was für die Corona-Zeit gilt? Genau, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen erzählen von den Diskussionen, die da geführt worden sind.
Also erstmal, inwiefern gilt das? Das gilt erstmal für alle Prüfungen dieses Sommersemesters sowie für alle Wiederholungsprüfungen aus dem vorherigen Wintersemester, die in diesem Sommersemester noch stattgefunden hätten, wo dann Corona quasi dazwischen gekommen ist. Und es gilt genauso, zumindest nicht gegenwärtig, aber das ist angepeilt, auch für alle Prüfungen aus diesem Semester, auch Wiederholungsprüfungen, die dann im kommenden Wintersemester stattfinden werden. Also dann geht es wirklich darum, erstmal, dass das für alle Bachelor- und Masterstudiengänge in der Form angewandt werden soll. Wo es aktuell noch ein bisschen hakt, wo ich aber weiß, dass die Universitätsleitung tatsächlich hinterher ist, ist die Frage, wie sieht es bei Staatsexamenstudiengängen aus, weil da eben auch immer noch mal in einem erhöhten Maße eine Abstimmung durchgeführt werden muss mit den jeweiligen zuständigen Landesprüfungsämtern. Da will ich jetzt auch nicht zu viel zu sagen. Ich weiß, dass da Prozesse am Laufen sind und an manchen Stellen sind da die Gespräche relativ fruchtbar, an manchen Stellen hat man quasi auch jetzt schon mehr oder weniger ein pauschales Nein gekriegt.
Seit letzter Woche Dienstag gibt es eine neue Soforthilfe vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Deutschen Studentenwerk. Studierende in finanziellen Notlagen durch die Corona-Krise können eine weitere Soforthilfe jetzt also beantragen. Wir haben vorhin mal ein bisschen überlegt, ja, die wievielte Soforthilfe ist das eigentlich? Habt ihr selber noch einen Durchblick und was sagt uns das über die, man kann schon sagen, Landschaft der Soforthilfen?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil wir gestern selbst nochmal hier im Büro gesessen haben und nochmal eine E-Mail an alle Studierenden geschrieben haben, um sie da ein bisschen drüber aufzuklären. Und wir mussten zu dem Zeitpunkt selbst nochmal telefonieren gehen, um wirklich rauszufinden, okay, was gilt jetzt eigentlich noch und welche Hilfen sind tatsächlich angebracht. Also der gegenwärtige Zustand ist auch genauso, wie wir es geschrieben hatten. Es gibt einerseits eben immer noch dieses Angebot dieses KfW-Bildungskredites quasi oder dieses KfW-Studienkredites, den es aber auch vorher schon gab. Nur mit der eben Änderung, dass man jetzt bis zum März des kommenden Jahres keine Zinsen zahlen müsste, aber wenn man ab März kommenden Jahres immer noch quasi offene Forderungen hat, die man abzahlen muss, dann muss man darauf auch ganz normal die Zinsen zahlen. Also deswegen ist das für uns, ist dieses Angebot für uns eine total enttäuschende Lösung, weil das eben einfach Studierende in eine Verschuldung treibt. Das ist eigentlich völlig inakzeptabel, vor allem wenn es dann eben darum geht, dass die jetzt gerade ohnehin schon unter wirtschaftlichen Folgen leiden, die dann noch stärker zu belasten. Und die eine Alternative, die es dazu gibt, ist quasi diese Soforthilfe, die dann monatlich, also jetzt für diesen Monat, für den Juni, für den Juli und für den August, jeweils bis zu maximal 500 € Zuschuss beinhalten kann. Die gibt es auch noch. Das beantragt man dann quasi über dieses Überbrückungshilfe für Studierende. Da gibt es eine Internetseite, das wird dann weitergeleitet ans Studentenwerk. Aber auch das ist eine Lösung, die unseres Erachtens nach, und dazu haben wir uns auch geäußert, schon mit ganz vielen anderen Vertretungen zusammen, in erster Linie relativ enttäuschend. Nicht nur deshalb, weil diese Hilfe nur dann ausgezahlt wird, wenn man tatsächlich unter 500 € auf dem Konto hat. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich 200 € habe, dann kriege ich nur 300. Das heißt, man kriegt so bis 500 € aufgefüllt und das ist aber, davon kann man nicht leben. Das heißt, wenn man jetzt gegenwärtig natürlich in einer wirtschaftlichen Notlage ist, dann reicht das im Zweifelsfall einfach nicht. Und genauso kann man auch mehr haben und trotzdem in der wirtschaftlichen Notlage sein. Also dass die Mittel da sind überhaupt nicht angemessen und es ist unheimlich bürokratisch. Es ist völlig unnötig bürokratisch. Man muss von ich glaube, mittlerweile 5 Monaten Kontoauszüge vorlegen, wo dann wirklich alle Kontobewegungen angeschaut werden. Und es ist völlig in meinen Augen relativ intransparent nachzuvollziehen, ab wann dann jetzt festgestellt wird, ob ich bedürftig bin oder nicht. Deswegen, es gibt diese Hilfe und ich bin mir auch sicher, dass da viele Leute von profitieren werden. Ich weiß, dass in Halle mittlerweile im Studentenwerk 1500 Anträge eingegangen sind. Das unterstreicht nochmal den großen Bedarf, auch nachdem man jetzt gehört hat, dass, ich glaube, 30% der Studierenden in Halle ihren Job verloren haben. Und gleichzeitig ist sie aber unzureichend. Da muss auf jeden Fall noch was passieren.
Es läuft aktuell eine Debatte um Kürzungen. Wir wechseln mal das Thema um Kürzungen in den Hochschulen. Wir hatten vorhin auch den hochschulpolitischen Sprecher der Linke, Henrik Lange, hier im Studio zu Gast. Kurz nochmal die Thematik: In den Jahren 2022 bis 2024 sollen die Universitäten in Sachsen-Anhalt insgesamt 6 Millionen Euro wieder zurückzahlen an das Land. Ihr habt eine Petition gestartet, ihr wollt das stoppen. Wie viel erhofft ihr euch davon?
Von der Petition an sich geht ja meistens noch nicht so viel aus, also es ist eigentlich nur eine Maßnahme unter vielen, also Pressemitteilung, Protestaktionen und so weiter. Aber wir sehen das so ein bisschen als Auftakt und es haben auch, zumindest als ich gestern nachgeguckt habe, gestern Abend auch schon 300 unterschrieben in relativ kurzer Zeit. Das heißt, wie gesagt, das ist vielleicht ein ganz erfolgreicher Auftakt, dass wir verschiedene andere Protestaktionen daraus noch machen, die wir natürlich noch beraten müssen. Und ich glaube, es finde ich das Wichtigste, dass man die jetzt mit ihrem Beschluss, also die Landesregierung, insbesondere ja den CDU-Finanzminister Michael Richter, jetzt nicht einfach so damit durchkommen lässt. Also das war ja extra so, dass es nicht irgendwie in Haushaltsverhandlungen gepackt wurde. Das hätte man dann ja nächstes Jahr machen müssen, dass 2022 Universitäten einfach weniger Geld kriegen, sondern man hat ja vielmehr gesagt, naja, wir machen das als Fußnote in den Zielvereinbarungen und die Unis müssen sich jetzt schon mal dazu verpflichten, sodass sie sich dann später nicht mehr beschweren können. Und das finde ich tatsächlich auch demokratietheoretisch ziemlich problematisch, dass man es halt auch nicht offen und ehrlich irgendwie transparent geschaltet und dass sozusagen sowohl der SPD-Wissenschaftsminister als auch der CDU-Finanzminister beide gleichermaßen sich jetzt darüber freuen, dass die Hochschulen ein bisschen mehr Geld kriegen. Also für dieses Jahr oder für den nächsten Haushalt ist ja auch das Geld erstmal angewachsen im Budget, aber sozusagen kommen ja die Kürzungen, hauen dann 2022 rein. Das ist auch mit Blick auf die Landtagswahl meiner Meinung nach so gemacht und das ist auch mit Blick auf studentische Proteste so gemacht, dass sozusagen eine Verwirrung gestreut wird, dass man sagt, ja, es wird doch mehr, also so rein tariflich und inflationsbedingt wird es doch mehr. Und die Kürzungen kommen dann ja später, also warum stellt ihr euch so an? Und 2021 können wir auch nochmal drüber reden. Das finde ich beides relativ unverschämt und deswegen wollen wir natürlich möglichst viel Aufmerksamkeit erstmal dafür schaffen und dafür einige Proteste losdrehen.
Prüfungsversuche, Soforthilfe, Nothilfen, Debatten um Kürzungen an der Uni, bei allen diesen Fragen macht sich ja immer die weitere Frage auf, was können Studierende eigentlich dazu sagen und was haben sie dazu zu sagen, wie können sie Einfluss nehmen? Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, habt ihr uns erzählt, dass ihr eine neue Kommission wieder ins Leben gerufen habt, die Kommission zur Verbesserung der Studienbedingungen. Als wir darüber gesprochen haben, stark das quasi noch am Anfang und es war erstmal nur so die Botschaft, okay, da geht jetzt was los, geht jetzt was wieder los. Was ist denn da vielleicht in der Zwischenzeit passiert? Gibt es Schritte der Kommission?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns jetzt tatsächlich in dieser Woche das erste Mal auch getroffen, nachdem wir einiges gesammelt haben, nachdem wir uns erste Schritte überlegt haben, die wir gerne anpacken wollen. Dieser Sammlungsprozess hat sich über eine ganze Weile gezogen, weil wir einfach möglichst viele verschiedene Stimmen auch einfangen wollten. Wir haben die Fachschaften im Vorfeld befragt, wie da gespiegelt wird, wie das Semester aus ihrer Perspektive abläuft. Wir haben von Einzelpersonen Stimmen gesammelt und auch am Mittwoch uns nochmal zusammengesetzt und da wirklich versucht, verschiedene Punkte aufzufangen. Und haben da für uns, glaube ich, in dem Umfang schon mal ein relativ diverses Bild gezeichnet, wie Online-Lehre in diesem im universitären Kontext funktioniert hat, beziehungsweise zumindest hier in Halle. Und dann geht es jetzt natürlich weiter für uns, da das zu konkretisieren, was wir daraus ableiten wollen. Also was jetzt für wir vielleicht erstmal eine ganz erfreuliche Zahl vorweg schicken. Ich habe gehört, dass es in diesem Jahr bereits 500 verschiedene Lehrveranstaltungen gibt, die sich freiwillig evaluieren und ich halte das auch für unheimlich wichtig und erforderlich. Das, von daher möchte ich schon mal ein kleines Lob an die Dozierenden rausschicken. Das Problem ist nur, es werden sicherlich nicht die sein, wo es Probleme gab. Also ich weiß, das Evaluationsbüro ist da an der Stelle total froh. Man hört aber auch von vielen Fällen, wo Dozierende quasi gar keine Veranstaltung mehr gehalten haben und nur Unterlagen und Dokumente zur Verfügung gestellt haben, die werden sich bestimmt nicht evaluieren. Und da muss eben auch weiterhin ganz dringend ein umfassendes Bild gezeichnet werden. Deswegen stehen wir da auch in ganz engem Kontakt mit dem Evaluationsbüro, das sich da drum kümmern möchte, eine große Universitäts weite Befragungen anzuschieben. Es geht erstmal aktuell darum, dass die Lehrenden befragt werden, was die Bedingungen angeht. Aber für uns ist natürlich im Nachhinein wichtig, dass es eben auch eine große Befragung der Studierenden geben soll, wo wirklich aufgefangen werden soll, aufgeschlüsselt nach Fachbereich, aufgeschlüsselt nach dem, wo die Studierenden nun sitzen, welche Probleme gibt es, welche Probleme gab es, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, auf was muss geachtet werden. Denn es ist natürlich immer noch klar, dass Online-Lehre uns einerseits wahrscheinlich sowieso nicht mehr komplett verlassen wird. Ich denke, dass Hochschullehre auch im Nachhinein nicht wieder auf den Status quo von vorher zurückfallen wird. Aber natürlich besteht auch weiterhin die Gefahr eines erneuten Ausbruches des Coronavirus. Und das heißt natürlich sofort, dass die Universität auch wieder betroffen sein wird. Und da müssen wir jetzt an der Stelle aufarbeiten, wie wir darauf reagieren, wie universitäre Lehre auch in Corona-Zeiten gut funktionieren kann. Und da sind wir, glaube ich, dabei auf jeden Fall. Das nächste Treffen wird auch nächste Woche schon stattfinden.
Dann haben wir zum Schluss noch was Besonderes für euch vorbereitet, was wir lange nicht hatten. Eine Frage oder ein Thema, das mit Corona mal ausnahmsweise nichts zu tun hat. Gestern ist der Verteiler wieder eröffnet worden, also ein Schrank, wo Essen drin ist. Foodsharing ist das Stichwort im Innenhof des Juridikums. Schön gestaltet, farbenfroh von einem kanadischen Künstler. Nun muss ich aber leider doch eindenken, mit Corona müssen wir auch hier wieder fragen, wie funktioniert Foodsharing Corona-technisch mit Hygiene?
Zum einen haben wir ja sozusagen wie immer die Regel, dass sozusagen nicht ganz viele Leute sich dafür aufhalten sollen, sondern dass Einzelpersonen kommen. Ansonsten wird darauf geachtet, dass sozusagen auch sauber gemacht wird, dass sozusagen auch die Oberflächen da eben nicht so lange gänzlich ungesäubert sind. Aber Corona ist ja vor allen Dingen eben übertragbar dadurch, dass viele Leute an einem Ort sind, und das haben wir beim Foodsharing-Schrank bis jetzt noch nicht feststellen können und raten natürlich auch davon ab, sondern eben, dass Leute mit Abstand einzeln eben nicht reingreifen, sondern sich einzelne Sachen nehmen, und das sind sozusagen auch die Verhaltensregeln, die da dran festgemacht sind. Wo ich dann glaube, dass da im Vergleich zu anderen Sachen, die es gibt, die Gefahr relativ gering ist. Und wir haben eben, wie gesagt, auch darauf hingewiesen und so weiter. Wenn es da was auffällt, dass das irgendwie problematisch wäre, dann würden wir es natürlich auch versuchen, für die Corona-Zeit erstmal einzustellen. Ich glaube aber, dass es tatsächlich eines der guten Alternativen ist, die man machen kann, dass man sozusagen das Essen dahin bringt und es wieder abholen kann, die auch nicht sozusagen unter Corona-Bedingungen leiden werden. Und natürlich, aber es ist vor allem rechtlich, sind natürlich alle Leute dazu angehalten, möglichst selbstständig zu prüfen, im Idealfall vielleicht mit Handschuhen ranzugehen, eben wie gesagt keine anderen Sachen anfassen, nur das, was man eben mitnehmen möchte, und dann selbst nochmal zu gucken. Man kann es ja auch noch abwaschen und so weiter, was man dann nimmt, und eigenverantwortlich zu prüfen, ob das eben passt, was man da rausnimmt.
Ich würde noch ganz kurz, aber ich glaube, da ist übertriebene Vorsicht auch nicht angebracht. Es ist am Ende nicht anders als in jedem Supermarkt. Also ich denke, dass mittlerweile einfach das Bewusstsein bei den Leuten auch da ist, wie man sich verhalten muss, eben an Orten, insbesondere wo es passieren kann, dass man nicht der Erste ist, der irgendwas berührt. Was ich aus dem Schrank rausnehme, das muss ich eben vorher auch nochmal abspülen, abwaschen. Und dann ist eben, wie mein Kollege schon gesagt hat, die Gefahr auch einfach gering, dadurch, dass es sich da natürlich dann nur Flächen handelt und nicht eben um die Tröpfcheninfektion. Aber natürlich ist eine gewisse Vorsicht gegeben, aber die gilt aktuell einfach überall.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir stellen eher sozusagen den Raum zur Verfügung, wo das eben abgelegt und mitgenommen werden kann. Können natürlich jetzt nicht wie im Supermarkt sozusagen so eine haftbare Qualitätssicherung davon nehmen. Das würde ja auch die Idee vom Verteiler kaputt machen, die ja auch so zum Beispiel auf Anonymität beruhen kann. Wenn wir sagen wollen, wir hätten die komplette Kontrolle gerne darüber, dann müssten wir es natürlich ins Stura-Gebäude stellen und dann halt nur während der Bürozeiten und das dann rausgeben. Aber da fehlt ja dann komplett die Anonymität, wenn ich vielleicht nicht will, dass jemand sieht, dass ich Essen rausnehme oder einfach mal was dahin bringen will, nachts oder sowas, wenn ich aus dem Nachhauseweg bin und so weiter.